Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Gerd Schröder herzlich willkommen. Viele Frauen haben es genommen in den 50er, 60er und 70er Jahren, das Hormonpräparat Duoginon. Es wurde als Schwangerschaftstest eingesetzt und steht heute im Verdacht, Missbildung bei Neugeborenen verursacht zu haben. Ärzte warnten schon Ende der 60er Jahre vor der Verschreibung des Medikamentes, aber erst 1981 nahm es der Pharmakonzern Schering vom Markt. Und er lehnt bis heute jede Verantwortung ab. Eine Klage von Betroffenen gegen den Pharmakonzern wurde zurückgewiesen. Jetzt schöpfen die Betroffenen neue Hoffnung. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will sich für die Aufklärung des Falls Duoginon einsetzen. Katharina Peetz berichtet.
Seit 10 Jahren kämpft André Sommer um Aufklärung. Der 43-Jährige will wissen, warum er mit einer Fehlbildung auf die Welt gekommen ist.
Die Blase, die ja innerhalb des Körpers liegt, die war außerhalb und das musste dann in 15 Folge-OPs operiert werden. Und ich habe praktisch ständig einen Beutel praktisch am Körper, wo der Urin reinfließt und das begleitet mich ein Leben lang. Also ich habe diese Behinderung für immer und muss immer darauf aufpassen.
André Sommer glaubt, dass das Hormonpräparat Duoginon schuld ist an seiner Missbildung. Duoginon wurde vor allem in den 60er und 70er Jahren als hormoneller Schwangerschaftstest eingesetzt. Beim Verdacht auf Schwangerschaft nahmen Frauen 2 Tabletten. Setzte daraufhin keine Blutung ein, waren sie schwanger. Auch André Sommers Mutter nahm die Tabletten. Weil sie anschließend Krämpfe und Ausfluss hatte, vermutete sie, dass das Hormonpräparat der Grund für die Missbildung bei ihrem Sohn sein könnte. 2010 hat André Sommer die Bayer AG auf Auskunft verklagt. Der Konzern ist der Rechtsnachfolger der Schering AG, die Duoginon damals vertrieben hat. Weil der Fall mehr als 30 Jahre zurückliegt, ist er jedoch verjährt. Ein herber Rückschlag für Sommer.
Also ich war schon einige Male knapp dran, dass ich aufhöre. Also als wir vor Gericht verloren hatten gegen Bayer, nur wegen der Verjährung, da war mein ganzes Rechtsbewusstsein gestört, sage ich jetzt mal. Sogar der Richter sagte, er muss so urteilen, auch wenn er das eigentlich gar nicht für richtig hält. Aber die Sache ist eben verjährt. Da war ich knapp dran, dass ich aufhöre. Dann haben wir die Unterlagen aus dem Archiv bekommen. Dann ging es weiter.
In den Unterlagen aus dem Berliner Landesarchiv finden sich Hinweise, dass die Schering AG von möglichen Embryoschädigungen durch das Arzneimittel wusste. In Deutschland wurde Duoginon erst Anfang der 80er Jahre endgültig vom Markt genommen. Unter dem Namen Primodos wurde das Mittel auch in Großbritannien vertrieben. Von dort kommt jetzt neue Hoffnung für André Sommer und die anderen schätzungsweise 400 bis 600 Betroffenen. Wissenschaftler der Universität Oxford haben im November vergangenen Jahres eine Meta-Analyse veröffentlicht. Jeffrey Aronson, Co-Autor der Studie.
Wir haben 26 Studien gefunden und als wir sie und alle darin veröffentlichten Daten analysiert haben, so analysiert, als ob es eine einzige Studie gewesen wäre, haben wir herausgefunden, dass das Risiko einer Fehlbildung beim Baby, dessen Mutter den Hormonschwangerschaftstest gemacht hatte, 40% höher war als das Risiko bei einer Frau, die den Test nicht gemacht hatte.
Jeffrey Aronson betont, dass das Ergebnis keinen kausalen Zusammenhang beweise, sondern nur nahelege, dass es einen Zusammenhang gebe. In Großbritannien hatte die Regierung bereits 2015 eine Kommission beauftragt, den Fall Duoginon bzw. Primodos aufzuklären. Eine Expertenarbeitsgruppe war im November 2017 zu dem Schluss gekommen, dass der kausale Zusammenhang nicht nachgewiesen werden könne. Eine weitere Untersuchungskommission sitzt seit Frühjahr 2018 zusammen und will ihre Ergebnisse in diesem Jahr vorstellen. In Deutschland dagegen war das politische Echo auf Duoginon bislang gering. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hatte bereits 2010 eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, erzählt Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen.
Dann nochmal 2016 und dann im letzten Jahr im November 2018. Und da waren wir sehr enttäuscht, dass wir als Antwort aus dem Ministerium erhalten haben, dass sie keinerlei Hinweise sehen, dass sie jetzt tätig werden müssten, auch im Kontakt mit den geschädigten Betroffenen.
Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur teilte das Bundesgesundheitsministerium schriftlich mit:
Die derzeit vorliegende wissenschaftliche Evidenz stützt insgesamt nicht die Annahme eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung eines hormonellen Schwangerschaftstests wie zum Beispiel Primodos bzw. Duogynon, während der Frühschwangerschaft und unerwünschten Ereignissen wie Fehlgeburt, Totgeburt oder angeborenen Missbildungen.
Die Metastudie aus Oxford bedürfe einer vertieften Analyse, bevor abschließende Aussagen dazu möglich seien, teilte das Gesundheitsministerium weiter mit. Damit wollen sich einige Parlamentarier nicht zufrieden geben. Die Abgeordneten Martina Stamm-Fiebig aus der SPD und Stefan Pilsinger aus der CSU haben im März zu einem Fachgespräch im Bundestag eingeladen, bei dem auch die Ergebnisse der Oxford-Analyse vorgestellt wurden. Stefan Pilsinger ist neben seinem Bundestagsmandat auch als Hausarzt tätig.
Uns geht es in erster Linie darum, hier im Deutschen Bundestag über diese Ergebnisse zu informieren. Und im zweiten Schritt wollen wir einfach Gerechtigkeit für die Opfer, die eventuell davon betroffen sind. Ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Einnahme von dem Duogynon bzw. Primodos, was ja dasselbe ist, und den schweren Schwangerschaftsschäden. Und es geht in erster Linie jetzt erstmal um Aufklärung. Und dann geht es um Gerechtigkeit.
Bei der Aufklärung geht es auch um die Frage, ob das Bundesgesundheitsamt, der Vorgänger des heutigen Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, seiner Verantwortung als Aufsichtsbehörde ausreichend nachgekommen ist. Martina Stamm-Fiebig.
All das, was wir aus dem Landesarchiv lesen, deutet darauf hin, dass das Bundesgesundheitsamt, also der Vorgänger des heutigen BfArM, viele Dinge nicht ernst genommen hat. Ich möchte nicht noch deutlicher werden. Aber das ist schon teilweise, wo ich sagen muss, man kann da nur mit dem Kopf schütteln. Und in der Rechtsnachfolge, sowohl vom BfArM wie auch von Bayer, würde ich mir wünschen, dass man was wie einen runden Tisch installiert und sagt, wir tun einfach alles, um das, was wir an Informationen haben, zusammenzufügen. Es wird auch ein Ergebnis aus Großbritannien kommen, mit dem man umzugehen hat. Ich möchte aber nicht darauf warten müssen.
In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen im November 2018 heißt es, man gehe nach vorliegender Aktenlage davon aus, dass das ehemalige Bundesgesundheitsamt seiner Verantwortung nachgekommen sei. Bayer schließt Duogynon als Ursache für embryonale Missbildungen nach wie vor aus. Das teilte der Konzern auf Anfrage schriftlich mit. Bereits in den 70er und 80er Jahren seien Untersuchungen durchgeführt worden, die keine Hinweise auf den ursächlichen Zusammenhang ergeben hätten. Auch die Expertengruppe in Großbritannien habe keinen kausalen Zusammenhang feststellen können. Die Meta-Analyse aus Oxford sei durch die von der englischen Zulassungsbehörde bestellte Expertengruppe sowie durch Experten von Bayer analysiert und bewertet worden. Dazu heißt es in der Stellungnahme:
Aufgrund der zahlreichen methodologischen Mängel der in die Meta-Analyse aufgenommenen Studien kamen die Experten zum Ergebnis, dass die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten und die Gültigkeit der bisherigen Bewertung dadurch ebenfalls nicht geändert wird.
Die Betroffenen geben trotzdem nicht auf. Nach britischem Recht ist der Fall nicht verjährt. In Großbritannien wollen die möglicherweise durch Primodos Geschädigten voraussichtlich im Sommer vor Gericht gehen. In Deutschland hoffen die Betroffenen auf staatliche Unterstützung. André Sommer.
Bayer wird niemals was freiwillig zahlen. Das ist eine Aktiengesellschaft, die werden alles tun, damit sie niemals Gelder bezahlen müssen. Nee, die Hoffnung ist eigentlich, dass dann der deutsche Staat den Betroffenen hilft. So schlimm wie das ist, dass eigentlich der Steuerzahler für was aufkommen muss, wo die Firma den Profit gemacht hat.
Denkbar wäre eine Stiftung für die Betroffenen. Einige könnten aufgrund ihrer angeborenen Missbildungen gar nicht arbeiten, erzählt André Sommer. Er selbst ist Schulleiter an zwei kleinen Grundschulen im Allgäu. Eine finanzielle Entschädigung würde in seinem Alltag nicht viel ändern. Die angeborene Behinderung bleibt ein Leben lang.
Das Hormonpräparat Duogynon und die Folgen, Katharina Peetz berichtete. Die USA werden von einer Epidemie heimgesucht, einer Drogenepidemie. Verantwortlich für die Suchtwelle werden Schmerzmittel mit hohem Suchtfaktor gemacht, sogenannte Opioide. Dank aggressiver Vermarktungsstrategien der herstellenden Pharmafirmen werden die Schmerzpräparate großzügig verschrieben und sind häufig der Beginn verhängnisvoller Drogenkarrieren. Die Opioidkrise hat derartige Ausmaße angenommen, dass US-Präsident Donald Trump am 26. Oktober 2017 den medizinischen Ausnahmezustand ausgerufen hat. Doch passiert ist seitdem nicht allzu viel. Katja Ritterbusch hat in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia recherchiert.
Mit seinen 24 Jahren hat Christopher Howe schon mehr Abgründe gesehen als viele am Ende ihres Lebens. Eine Reise in ein tiefes Tal und wieder zurück.
It took a lot getting there. Auf
dem Weg sei viel Schaden entstanden, sagt er, innerlich und äußerlich. Schaden und Leid bei sich selbst und bei den Menschen um ihn herum.
Chris Howe,
blass, mit braunem Strubbelhaar und Knopfaugen, ist ein frühes Opfer der Opioid-Epidemie, die seit mehr als 10 Jahren in den USA wütet. Knapp 100 Menschen sterben jeden Tag an einer Überdosis morphinhaltiger Substanzen, seien es Schmerztabletten, Heroin oder das hochpotente Narkosemittel Fentanyl. Als Antwort auf die Krise erklärte US-Präsident Donald Trump 2017 den nationalen Gesundheitsnotstand und stellte zusätzliche Bundesmittel im Kampf gegen die Epidemie bereit. $3 Milliarden pro Jahr, vor allem für Therapieplätze. Doch das sei kein Grund zur Entwarnung, sagt Gaylord Lopez, Leiter des Georgia Poison Center, der Drogenzentrale des Bundesstaates Georgia mit Sitz in Atlanta.
Sadly, we're still seeing tens of thousands of people overdose. Sadly, we're seeing a lot of these overdoses being opioids.
Tatsächlich sind die Opferzahlen zuletzt noch weiter angestiegen. Mehr als 72.000 Menschen starben 2017 an einer Drogenüberdosis, die meisten an Opioiden. Ein Rekord. Die Opioidwelle scheint nicht aufzuhalten zu sein. Mittlerweile hat sie eine neue Phase erreicht, sagt Lawrence Scholl von der US-Gesundheitsbehörde CDC.
The prescription opioid epidemic began in the 1990s, which predated.
Die Krise begann mit opioidhaltigen Schmerzmitteln, die Ärzte seit den 90er Jahren immer freizügiger verschrieben. Auf die Schmerzmittel folgte Heroin, das billig auf dem schwarzen Markt zu bekommen war. Und nach dem Heroin kamen synthetische Opioide wie Fentanyl und seine chemischen Verwandten.
Das Heroin und die synthetischen Opioide gelangen vor allem aus Mexiko und China in die USA. Mittlerweile ist Fentanyl der Killer Nummer 1 unter den Opioiden. Es wirkt 100-mal stärker als Morphium. Immer mehr Menschen sterben an versehentlichen Überdosen, weil Drogenhändler Heroin, Kokain und Amphetamine häufig mit Fentanyl strecken. Chris Howe hat all diese Drogen probiert. Seine Geschichte ist typisch für die Opioid-Epidemie, auf eine besonders traurige Weise.
Ich muss etwa 12 Jahre alt gewesen sein. Meine Mutter hatte Vicodin-Tabletten verschrieben bekommen gegen ihre Migräne. Meine Kumpels in der Schule sagten, die Dinger sind toll, die knallen rein. Nimm dir welche und bring uns auch gleich ein paar mit. Also habe ich angefangen, mich aus der Handtasche meiner Mutter zu bedienen.
Als die Mutter den Schwund ihrer Tabletten bemerkte, besorgte sich Howe die Pillen auf dem Schulhof. Dort kam er auch mit dem höher dosierten Schmerzmittel Oxycontin in Berührung. In den USA auch Oxys genannt. Zuerst schluckte Howe die Pillen, dann zerdrückte und schnupfte er sie und als das nicht mehr wirkte, begann er zu spritzen. Da war er 14. Nach den Oxys kam das Heroin und nach dem Heroin kam das Fentanyl. Er ging von der Schule ab, begann eine Ersatztherapie mit Methadon und wurde rückfällig. Im Herbst 2015 erreichte er seinen persönlichen Tiefpunkt.
Ich habe ein paar Mal versucht, mich umzubringen, aber nicht mal das habe ich hinbekommen. Ich erinnere mich besonders an eine Nacht. Ich lag in meinem Zimmer, um mich herum standen mehrere 2-Liter-Flaschen mit Urin und überall türmten sich Müll und Zigarettenstummel. Für einen kurzen, klaren Moment habe ich auf mein Leben geschaut und ich habe mich geschämt.
Kurz darauf ging er in eine Entzugsklinik. Er ist bis heute clean, engagiert sich in Selbsthilfegruppen. Neben Aufklärungskampagnen und mehr Geld für Therapieplätze ist mittlerweile auch die Justiz aktiv geworden. Gegen Purdue Pharma, den Hersteller des Blockbusters Oxycontin, laufen mehr als 1600 Klagen. Der Konzern soll das Medikament mit dem falschen Versprechen beworben haben, dass es nicht abhängig mache. Eine erste Klage wurde vor kurzem außergerichtlich beigelegt. Purdue muss $270 Millionen für Therapiemaßnahmen im Bundesstaat Oklahoma zahlen. Auch hat die Gesundheitsbehörde CDC strengere Richtlinien für die Verschreibung opioidhaltiger Schmerzmittel verabschiedet. Ein wichtiger Schritt, findet Drogenexperte Lopez.
But as we look at physicians
Wenn wir uns die Ärzte und ihre Verordnungspraxis ansehen, dann wird deutlich, dass wir stärker in die Schulung der Mediziner für eine effektive Schmerzbehandlung und einen sinnvollen Einsatz von Opioiden investieren müssen. Das ist eine Strategie, die bereits erste Erfolge zeigt, denn die Zahl der Verschreibungen für Opioide sinkt.
Und zwar auf den tiefsten Stand seit 10 Jahren. Da jedoch nicht mehr allein Schmerzmittel, sondern vor allem synthetische Opioide die Drogenkrise antreiben, müsse man mehrere Lösungsansätze kombinieren, betont Lopez.
Providing antidote more readily and at a reasonable price.
Gegenmittel wie das Opioid-Antidot Naloxon müssten noch breiter und zu erschwinglicheren Preisen verfügbar sein. Drogenbehörden müssten die illegalen Handelsrouten schärfer überwachen. Chris Howe ist dankbar, dass er eine zweite Chance bekommen hat. Heute arbeitet er in der Lagerhaltung bei einem Hersteller für Vitaminpräparate in Atlanta. Es gehe ihm gut, sagt er.
Es gibt Dinge, die kann man nicht mehr umkehren. Ich habe 9 Zähne verloren. Heute trage ich ein Teilgebiss. Das erinnert mich an die Jahre der Abhängigkeit, jedes Mal, wenn ich es einsetze.
Was hat sich in seinem Umfeld und in der Öffentlichkeit verändert seit Beginn der Krise? Seit er sich vor 12 Jahren aus der Handtasche seiner Mutter bediente. Man könne die Opioid-Epidemie nicht mehr verdrängen, sagt Howe.
Die Menschen sterben wie die Fliegen, jeden Tag. Jeder kennt irgendjemanden, der wegen Drogenabhängigkeit sein Leben verloren hat. Wir können das Problem nicht mehr in eine dunkle Ecke verbannen. Das hässliche Gesicht der Krise ist überall. Und wir müssen so offen wie möglich damit umgehen.
Katja Ritterbusch über die Opioidkrise in den USA.